Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels.
Schön, hey, heute ist nicht nur irgendein Gottesdienst, heute haben wir auch einen My Story Gottesdienst. Und der Name kommt eigentlich direkt aus der Cornerstone-Gemeinde in Wien. Und wir haben jetzt das Vorrecht, die Conny Gläuber bei uns zu haben. Es freut mich total, dass du da bist. Einer meiner besten Freunde, die es gibt. Riesenvorbild in vielen Bereichen, die ganzen Gläubers. Schön, dass du da bist. Lass uns sie herzlich begrüßen.
Dankeschön. Vielen Dank, Thomas. Es ist immer voll nett, da zu sein. Ich möchte mich auch bedanken beim Pastor Fred und bei der Pastor Judy, dass ich da sein kann heute, dass ich zu euch reden kann und meine Geschichte erzählen kann. Es ist immer wie nach Hause kommen, wie wenn man zu Weihnachten nach Hause kommt, zu den Eltern. So ist es für mich, wenn ich nach Wels hierher komme. Es ist wie zu den geistigen Eltern nach Hause kommen. Und das ist immer schön. So wie die zu den natürlichen Eltern auch. Stimmt's? Ja. Okay, so, ich kann euch heute oder ich darf euch heute meine Geschichte erzählen. Meine Geschichte ist noch nicht fertig geschrieben und deine auch nicht. Und das ist was voll Schönes. Ja? So, ich erzähle euch meine Geschichte zusammengefasst bis jetzt und wer weiß, was noch alles kommt. Und ich möchte, bevor ich anfange, möchte ich beten. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist, dass du mitten unter uns bist und dass du derjenige bist, der auch, der spricht, der Jesus erhebt. Danke, dass du mir hilfst, wirklich die Worte zu sagen, die du gesagt haben möchtest. Und ich bete auch für die Leute zu Hause, die das jetzt schauen, dass du in ihren Wohnzimmern bist, in ihren Küchen, dass du, Heiliger Geist, ihre Herzen berührst und Jesus offenbar machst. Und wir vertrauen dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, ihr habt eine wilde Nebelmaschine. Das ist irgendwie so. Okay. So, wie der Thomas schon gesagt hat, mein Name ist Conny Gläuber. Ich bin 1979 in Wien geboren. So, für die, die schnell rechnen, ich bin jetzt 43 Jahre alt. Und ich bin aufgewachsen in einer von diesen großen Siedlungen in Wien. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich bin aufgewachsen in der Siedlung Endstation U6. Das ist eine Riesensiedlung. Und als Kind kommt einem das noch viel größer vor. Ja, so für mich war das meine ganze Welt. Ich habe in dem einen Block gewohnt. Und meine kleinen Augen haben von meinem Balkon aus nicht das Ende von der Siedlung sehen können. Und das war die Welt, in der ich mich auch bewegt habe. Ja? Meine Eltern waren nicht Christen. Meine Mama war immer schon sehr involviert in der Esoterik. Und mein Papa war Atheist, würde man sagen. Ja? Und ich habe nicht sehr viel Erinnerungen an meine Kindheit. Aber das, was ich mich erinnern kann, die ersten so 7 Jahre, wo ich auf der Welt war, waren eigentlich schöne Erinnerungen in dieser Siedlung. Ja? So, ich war viel mit anderen Kindern, wir waren draußen, wir haben gespielt. Zuerst habe ich mir gedacht, wir waren Skateboard fahren, dann ist mir eingefallen, ich war nicht Skateboard fahren, sondern die anderen sind Skateboard gefahren und ich bin auf meinem Skateboard gesessen und bin den Hügel so runtergerollt und habe währenddessen gebremst, weil ich nicht so ein sonderlich mutiges Kind war, aber ich war ein fröhliches Kind. Ja? Und ich kann mich erinnern, eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen war der Religionsunterricht in der Volksschule. Wie gesagt, meine Eltern waren nicht Christen, niemand in meiner Familie so war irgendwie praktizierender Christ, dass ich es mitbekommen hätte auch. Aber ich kann mich an den Religionsunterricht erinnern. Und im Religionsunterricht, ich weiß auch noch genau, wie meine Religionslehrerin ausgeschaut hat, es war so eine ganz gemütliche, nette, alte Lady. Und die hat so schöne Bilder gemalt auf der Tafel und die hat ganz viele Bilder gemalt von Jesus und den Geschichten. Und ich weiß noch, dass ich kann mich erinnern an mein Religionsheft, da habe ich auch vorne so einen Jesus drauf gemalt gehabt mit so 5 Fingern auf jeder Seite, ein Grinsegesicht, weißes Kleid. Und das war immer so, das war so schön, wenn sie von Jesus erzählt hat. Das hat in mir immer so ein angenehmes Gefühl ausgelöst. Aber soweit ich mich erinnern kann, hat sie uns nicht erzählt, was dieser Jesus eigentlich mit uns zu tun hat. Und ich kann mich erinnern, dass ich einmal bin ich aufgestanden, ganz mutig von meinem Platz in der Religionsstunde mit meinem Heft, bin nach vorne gestapft zu meiner Religionslehrerin und habe sie angeschaut und habe gesagt, wenn ich groß bin, dann möchte ich auch einmal Religionslehrerin werden. Und ich habe als Kind nie einen Wunsch gehabt, so wie andere Kinder, ich möchte mal dies werden oder das. Das war das Einzige, wo ich, das einzige Mal, wo ich irgendwie etwas artikuliert habe, das möchte ich mal sein. Weil für mich war das in meinem Erleben damals das Schönste auf der Welt, wenn jemand von Jesus erzählt. Ist interessant, oder? Ich kann mich auch erinnern, dass mein Opa, der hat, wenn ich mit ihm im Auto gefahren bin, der hat so Kassetten gehabt von so katholischen Mitsingliedern. Ja, so nenne ich sie jetzt. Und ich weiß noch, da bin ich hinten auf der Rückbank gesessen, wie ich ein Kind war, waren keine Kindersitze angeschnallt, waren wir auch nicht so. Man hat als Kind hinten viel herumhüpfen können und singen. Und der hat eben so katholische Lieder laufen gehabt. Und das war dann wieder, wenn da jemand über Jesus gesungen hat, das gleiche Gefühl in mir. Dieses wohlige, wie in einer wohligen, warmen Decke sein, aber trotzdem auf einer weiten Blumenwiese. Ja? Aber trotzdem habe ich wieder keine Ahnung gehabt eigentlich, was das soll oder wer dieser Jesus ist. Dann mit 7 Jahren haben meine Eltern sich scheiden lassen und ab da kann ich mich dann mehr erinnern auch oder habe mehr Erinnerung an meine Mama und auch an meinen Papa. Und als Scheidungskind lernt man etwas, ohne dass einen jemand das so sagt, ich bringe dir jetzt was bei, aber man lernt etwas. Und man lernt, dass Liebe etwas sehr Unsicheres ist. Das hast du in dir, das weißt du. Und meine Mama hat dann ein paar Jahre später meinen Stiefvater kennengelernt. So, ich war dann auch noch, wir waren dann eine Patchwork-Familie. Und in einer Patchwork-Familie, die nicht gut läuft, und ich habe Respekt für Leute, wo das gut läuft, aber ich glaube, das ist sehr selten. Ja, Patchwork-Familien, die wirklich funktionieren können. In einer Patchwork-Familie, oder ich habe in dieser Familie Folgendes auch noch dazu gelernt. Dass nicht nur Liebe zwischen Erwachsenen unsicher ist, sondern als Kind auch. Mein Stiefvater hat, und ich sage das jetzt nicht irgendwie, um jemand anzuklagen, sondern nur, dass ihr versteht, was in mir passiert ist. Mein Stiefvater hat, wie er mich kennengelernt hat, war ich ein kleines Mädchen. Und er hat mich sehr gern gehabt. Und er hat immer gesagt, du bist wie mein Kind und dich liebe ich immer. Ich wollte immer schon eine Tochter haben. Aber in einer Patchwork-Familie ist es so, dass wenn du nicht das machst, was du sollst, hast du nicht die sichere Liebe von Eltern, sondern mein Stiefvater hat genauso wie mein Stiefbruder auch, den ich gehabt habe, wir haben das abbekommen, diese Ablehnung dann, du bist doch nicht mein Kind und ich liebe dich doch nicht bedingungslos. So, man lernt irgendwie, ohne dass es jemand sagt, ich lerne dir jetzt was, lernt man was und über Liebe, über Familie, für mich war das, dass es sehr unsicher ist, dass es nicht unverdient ist und dass es nicht hält, ja. Wie ich 12 Jahre alt war, fast 13, ist mein Bruder auf die Welt gekommen und den habe ich sehr geliebt, ja, meinen Bruder. Aber es war, wie er auf die Welt gekommen ist, ich war Anfang in der Pubertät und ich habe mich gefühlt auf einmal wie ganz unsichtbar. Und ich weiß, im Nachhinein kann man Dinge anders beurteilen. So, meine Mama hat das sicher nicht so gemeint, ja, dass ich bin jetzt unsichtbar oder nicht mehr wichtig. Aber ich war auch am Anfang von meiner Pubertät so, dass ich war nicht ein rebellischer Teenager, sondern ich war sehr in mich zurückgezogen. Ich habe alles mit mir alleine ausgemacht. Ja. Ich war sehr introvertiert. Und jetzt weiß ich, ja, wenn ein neugeborenes Baby da ist, das braucht Pflege und das braucht Hingabe und so weiter. Aber für mich damals mit meinen 12, 13 Jahren war, konnte ich, gibt's jetzt gar nicht mehr. Und du hast nur mehr zu funktionieren, wenn wir dich irgendwie auch noch brauchen in dieser Familie. Aber ich habe das Gefühl gehabt, niemand interessiert es, wie es mir geht. Und so in meinem kleinen Herzen habe ich so Glaubenssätze formuliert. Ja? Das Liebe ist unsicher. Liebe ist irgendwie, muss verdient werden und wird auch wieder entzogen. Ich habe in mir das irgendwie gefestigt, dass ich eigentlich störe oder auch nicht wirklich dazugehöre. Ich habe mich immer gefühlt, als würde ich eigentlich gar nicht dazugehören. Und da war aber trotzdem immer diese Sehnsucht nach Liebe und Dazugehören. So, auf der einen Seite habe ich was in mir entwickelt, dass ich irgendwie so beschlossen habe, es ist viel besser, hart zu sein und distanziert, nichts von Menschen zu erwarten. Auf der anderen Seite war so eine Sehnsucht nach Liebe und nach Dazugehören. Ja? Und wenn ich jetzt sage, ich war da 12, 13, dann hört sich das an, irgendwie so, 12, 13, da ist man so klein. Aber denk mal nach, denk mal zurück. Du warst immer schon du. Man ist immer schon irgendwie ein fertiger Mensch, richtig? So mit 12, 13, du selbst nimmst dich für voll und die Welt um dich herum sollte dich auch für voll nehmen. Und du hast, du erlebst Dinge im Leben, du ordnest sie ein. Und noch dazu, wenn niemand da ist, um dir zu erklären, was Liebe ist oder wie das Leben funktioniert, dann ziehst du deine eigenen Schlüsse und die sind dann Wahrheit für dich und nach denen lebst du. So, ich war irgendwie so hart und abgeklärt und irgendwie tough, aber trotzdem habe ich diese Sehnsucht gehabt. Und diese Sehnsucht hat mich dazu geführt, dass ich eigentlich, seit ich 14 war, keinen einzigen Tag in meinem Leben alleine war. Ich habe immer einen Freund gehabt. Und ich habe nicht viele gehabt, ja? Ich habe nicht schnell Freund gewechselt, weil ich wollte immer was Besonderes sein. Ja? So, ich habe mir jemanden gesucht, für den ich sehr besonders war. Und ich selbst war aber nie verliebt. Könnt ihr euch das vorstellen? Wohl mit 12 war ich mal verliebt in einen von New Kids on the Block. Aber der hat mich nie angerufen. Okay. Muss euch ein bisschen zum Lachen bringen auch. Aber ich habe diese Sehnsucht gehabt, ich möchte besonders sein, ich möchte gesehen sein, ich möchte geliebt sein. Ich hätte es nie so formuliert. Wenn du mich gekannt hättest, ich war so tough irgendwie, so dieses, ich brauche niemanden, mich interessiert die Meinung von niemanden. Aber weißt du, wie sehr mich die Meinung von allen interessiert hat? Weil ich habe ja gesucht irgendwie nach meinem Wert, ja, und nach Anerkennung und Annahme. Und dann, wie ich 16 war, habe ich da habe ich schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Da habe ich bei meinem damaligen Freund gewohnt, der hat so einen ganzen Dachboden hat der gehabt für sich, da hat er gewohnt. Und das ganze Haus, in dem ich da gewohnt habe, war so ein sehr, man würde sagen, ein links-alternatives Haus. Ja, die Eltern waren so Althippies, die Leute, die dort gewohnt haben, waren auch alle sehr links eingestellt. Auf dem Dachboden war auch so eine kleine Hanfplantage, so. Es war immer auch voller Leute, die da irgendwie geerntet und mitgeraucht haben. Und ich muss sagen, ich war aber nie, ich habe nie viel getrunken, ich habe nie viel Drogen genommen. Für mich war das immer auch so, das war so unecht. Und ich war immer auf der Suche nach was ganz Echten. Und ich war meistens die einzig Nüchterne unter lauter bekifften Leuten, was irgendwie gar nicht so nett ist, weil bekiffte Leute sind gar nicht so intelligent, wie sie glauben. Ja? Aber es war, irgendwie habe ich trotz, mich hat so, ich habe immer so nach Wahrheit und nach was Echten gesucht. Und da war ich auf diesem Dachboden, ich habe nicht mehr zu Hause gewohnt, mit meinem Freund. Und dann bin ich mit 16 Jahren bin ich schwanger geworden. Und ich bin schwanger geworden und es war so richtig so, okay, jetzt bin ich schwanger. Was macht man, wenn man mit 16 schwanger ist? Man geht abtreiben. Das war nicht einmal eine Frage, ja, in diesem Umfeld, in dem ich war. Und ich möchte es nicht, was du alles auf andere Leute schieben. Aber ich möchte sagen, dass das Umfeld, in dem du dich bewegst, hat so viel Power. Und das, was Leute in deinem Umfeld glauben und als normal empfinden, wird für dich auch normal sein. So achte auf das Umfeld, das du hast. Ja? Und mein Herz war vorher schon kalt. Und nach dieser Abtreibung war mein Herz wie eingefroren. Alles in mir war ganz kalt. Und ich weiß, dass ich habe den Tag danach, das war der totale Zusammenbruch. Ich habe nur mehr geweint, ich bin nicht mehr in die Schule gegangen, ich habe den halben Tag geschlafen, ich war nicht fähig, an irgendwas Freude zu empfinden. Manche Tage bin ich gar nicht aus dem Bett gegangen. Und ich habe das nicht in Zusammenhang gebracht. Und du denkst jetzt vielleicht, wie dumm kann man sein, dass man das nicht in Zusammenhang bringt. Aber wieder, weißt du, ein Umfeld ist was voll Kraftvolles. In meinem Umfeld war niemand, der gesagt hat, Conny, das ist vielleicht keine gute Idee. Ja? Ich kann mich erinnern, in dieser Abtreibungsklinik, in der ich war, das geht in Österreich, da muss man vorher ein Beratungsgespräch führen. So, das ist eigentlich eher Fließbandarbeit. Ja? Da sitzt ein Sozialarbeiter, du kommst rein, er sagt, sind Sie sich sicher? Du sagst ja, zack, Unterschrift, nächster. So, die schieben dich da durch. Und ich kann mich erinnern, wie ich aufwache in diesem Aufwachraum nach der Narkose. Da waren sicher so an die 15 bis 20 Frauen noch in diesem Raum, ja, die alle gemeinsam irgendwie mehr oder weniger wach werden. Und ich weiß noch, dass ich aufgewacht bin und es war so ein leises Weinen im ganzen Raum. Ja. Und trotzdem habe ich das irgendwie nicht gecheckt, was da passiert ist. Ja. Und ich glaube, so geht es vielen Leuten im Leben, dass wir tun Dinge und wir checken überhaupt nicht, was für eine Auswirkung Sachen auf uns und auf unser Inneres haben. Ja. So habe ich dann weiter irgendwie so dahin mehr vegetiert als gelebt. Mein damaliger Freund, der war wirklich ein netter Mensch. Aber es war wie, als hätten wir ein dunkles, schmutziges Geheimnis jetzt miteinander. Und deshalb, wir können auch gar nicht mehr miteinander sein. Wir haben nie über das wirklich geredet. Und es war so ein, er war dann beim Zivildienst ganz fehl. Und seine Schwester hat einen neuen Freund gehabt. Und der neue Freund ist mein jetziger Ehemann. So, wir haben uns kennengelernt in diesem Haus, auf diesem Dachboden. Seine Freundin, also die Schwester von meinem Freund, kommt noch mit? Okay. Die hat damals maturiert, so die hat auch ganz wenig Zeit gehabt. Ich war nicht in der Schule. Der Peter hat eigentlich Sozialarbeit studiert, aber war nicht sehr viel am Studieren. Und mein Freund war im Zivildienst. So, der Peter und ich haben ganz viel Zeit am Dachboden miteinander verbracht und haben einfach miteinander ganz viel Musik gehört und geredet. Und es war so, dass der Peter hat sich dann in mich verliebt in dieser Zeit. Und ich habe das gewusst und ich habe mich nicht verliebt. Aber ich habe gewusst, der ist mein Ticket aus diesem Haus und aus diesem Leben raus. Ich habe nicht gewusst, wie ich rauskommen soll. Ich war wie fest zementiert in dieser Situation. Ja? Wirklich wie in diesem Haus, in wie ich jetzt lebe, in meiner Traurigkeit, in meiner Sinnlosigkeit. Und der Peter ist irgendwie da reinspaziert und hat sich in mich verliebt und war so, okay, komm mit mir mit. Und ziemlich skrupellos eigentlich, ja, nachdem er das halbe Gras von meinem Freund weggeraucht hat, hat er die gute Idee geboren, dass wir jetzt das Haus verlassen können. Und es war so, ich wusste einfach, der ist jetzt mein Ticket daraus. Und das klingt sehr bösartig, aber es war auch so, ich war so kalt in meinem Innersten, da war gar keine Liebe in mir. Ich war nicht nur nicht verliebt, ich habe irgendwie gar niemanden lieben können. Den einzigen Menschen, den ich immer geliebt habe, der war mein Bruder. Den habe ich immer geliebt. Aber sonst habe ich keine Liebe empfinden können für niemanden. So, wir sind dann zu Peters Eltern gezogen, weil der Peter hat studiert in St. Pölten und das ist nicht so super gut gelaufen. Das heißt, wir haben bei seinen Eltern gewohnt in einem Zimmer und wir waren wie zwei Ertrinkende, die sich aneinander festhalten. Und wir sind versunken in Musik und in unserem Schmerz, den wir verspürt haben über dieses Leben. Und es gibt Musik auf dieser Welt, die so gut diesen Schmerz und diese Sehnsucht ausdrücken kann. Und wir sind Stunden gesessen, haben Musik gehört und haben irgendwie diesen Schmerz geteilt. Und man kann Schmerz miteinander teilen, aber man bleibt trotzdem einsam. Ja? So haben wir ein Jahr lang miteinander gelebt. Und ich muss sagen, Peters Eltern, jedes Mal, wenn ich dran denke, Hut ab, die haben uns da leben lassen in diesem Zimmer. Wir haben nur die Fenster haben wir verdunkelt gehabt, weil Sonne haben wir nicht ausgehalten. Wir waren nur in diesem Zimmer. Essen haben wir uns von der Küche geholt, haben nicht einmal unten gegessen, waren in Peters Zimmer. Peters Mama hat manchmal vorbeigeschaut und gesagt, Leute, die Sonne scheint so. Wollt ihr heute nicht vielleicht schwimmen gehen? Und wir waren so, schwimmen gehen? Hä? Wozu? Ja? So, die waren sehr geduldig mit uns auch. Und in dieser Zeit hat meine Mama sich bekehrt. Ja, meine Mama war immer sehr in der Esoterik, immer am Suchen. Für mich war das, ich habe meine Mama immer nur so gekannt. Ja, der Kurs, jetzt machen wir das, Conny. Und jetzt tun wir Steine, jetzt tun wir Karten legen, jetzt tun wir Scherzo machen, jetzt tun wir schamanische Schilder in unsere Schuhe schieben, jetzt tun wir Löffel verbiegen, jetzt tun wir... So lustig das klingt, ja, diese Dinge funktionieren ja, ja. Nur sie machen nicht satt. Ja, sie können eigentlich nichts geben. So, du musst von einem zum anderen irgendwie so dahin hopsen. Und so habe ich meine Mama gekannt. Ich habe nicht sehr viel mit ihr zu tun gehabt mehr. Ich habe auch nicht Mama zu meiner Mama gesagt, sondern ihren Vornamen, weil ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, irgendwie sind wir gar nicht so Mama und Tochter. Und das war alles ein bisschen schwierig. Meine Mama und ich waren früher auch ständig aufeinander beleidigt. Ja, wir haben immer gesagt, wir sind so sensibel, aber eigentlich waren wir immer nur beleidigt aufeinander. Ja? Und da hat der eine das gesagt, war der andere wieder beleidigt und so weiter. So, und in dieser Zeit ist meine Mama errettet worden. Und sie kommt zu mir irgendwann und sagt, Conny, ich habe Jesus gefunden. Ja? Und jetzt, der ist so super und mir geht es so gut. Und ich habe sehen können, dass es ihr gut geht. Und ich habe mich auch kurz gefreut. Ich habe mir gedacht, schön für dich, Mama. Ja? Nur ganz schnell bin ich draufgekommen, sie findet das nicht nur schön für sich, sie möchte das jetzt für mich auch. Ja? Und so, natürlich, ja, jetzt, ich kann das verstehen, aber damals ist mir das so auf die Nerven gegangen, weil wann immer ich sie gesehen habe, hat sie gesagt, Conny, weißt du, du brauchst Jesus. Und meine Mama hat mir alles erzählt, ja, von Entrückung bis Geistestaufe, alles. Ja? Hat's mir, und es war... Ich habe immer versucht, sie irgendwie abzuwimmeln. Der Peter war überhaupt so, der hat gesagt, Christen sind für ihn die dümmsten Menschen auf der Erde. Das sind nur Leute, die Krücken im Leben brauchen und die nicht für sich selber denken können und so weiter. Und meine Mama hat viel für uns gebetet, ja, und für mich gebetet. Und da bin ich ihr ewig dankbar dafür. Ja. Meine Mama hat viel, viel gebetet und hat auch ganz viele andere Leute motiviert, für mich zu beten. Und Gebet hat so viel Kraft. Amen. So, der Peter und ich waren ein Jahr lang so zusammen und es war wirklich jeden Tag irgendwie Krieg. Und dann sagt meine Mama zu mir, Conny, ich wünsche mir von dir zum Geburtstag, dass du mit mir mitgehst auf einen Vortrag. Und wenn du da mitgehst auf diesen Vortrag, dann verspreche ich dir, ich werde dir nie wieder was von Jesus erzählen und du musst mir nichts zum Geburtstag sonst schenken. Und ich habe mir gedacht, das ist eine gute Idee. Ja? Die sagt zu mir, sie wird mich nie wieder nerven und ich muss mir auch nichts überlegen, was ich ihr schenke. So, der Tag kommt, ja, wo ich zu diesem Vortrag fahren soll und der Peter war zu Hause und der Peter war, muss man sagen, hat ein schweres Drogenproblem gehabt. Also der war jeden Tag zugedröhnt, der war nie nüchtern. Und der hat gesagt, da gehe ich sicher nicht hin. Ja? Also da kannst du alleine hingehen, im Leben nicht gehe ich dorthin. Und ich habe auch noch versucht, vorher irgendwie Ausreden zu finden, aber okay, gehe ich dorthin. Und es war vorher schon so in dem Lokal, in dem wir öfter waren. Manchmal waren da Christen, die haben evangelisiert. Und ich muss sagen, ich war so hin und her gerissen zu der Zeit zwischen meiner Sehnsucht und meinem Stolz. Weil wenn ich mit Christen geredet habe, ich habe schon immer irgendwie gemerkt, an denen ist schon irgendwas anders. Vor allem, weil ich mir dachte, die kommen in diese Lokale, wo wir sind und die reden mit uns und die wissen, dass wir machen uns lustig über sie. Aber sie kommen trotzdem. Und sie tun trotzdem, ja, uns erzählen und uns lieben. Und das hat mich irgendwie beeindruckt. Und obwohl ich mich oft lustig gemacht habe, habe ich trotzdem nachgedacht über Dinge, die sie mir gesagt haben. Und es war irgendwann so, dass ich mir gedacht habe, ja, das mit diesem Christsein, das stimmt wahrscheinlich und das mache ich irgendwann, bevor ich stirb, auf meinem Sterbebett. Ja, da sage ich das dann so, okay, jetzt Jesus, ich glaube an dich. Aber leben möchte ich nicht als Christ, ja, das war mir irgendwie klar. So, ich fahre zu diesem Vortrag und ich weiß noch ganz genau, es war in einem Hotelkeller. Wir sind da runtergegangen, da waren ziemlich viele Leute, es war ganz voll. Die fangen an zum Singen und das war eher so Marke Musikantenstadelmusik. Ja? Und musste ich erinnern, der Peter und ich, wir haben extrem viel gute Musik gehört, damals für unseren Geschmack. So, jetzt sitze ich da und die Leute klatschen und uns ein bisschen schunkeln und so. Ja. Und ich sitze da und ich denke mir so, okay, ja, das schaffe ich schon, ja? wird schon vorbeigehen. So, und dieser Vortrag war eine Evangelisation vom Jan Eriksen. Und wie der anfängt zum Reden, war es so wie, also ich sitze da und ich habe das Gefühl gehabt, wirklich, als ob jemand meine Augen nimmt und so macht. Und ich habe das Gefühl, als ob jemand meine Augen so aufmacht und möchte, dass ich sehe. Und es war nicht so, dass ich mich identifiziert habe mit dem, was er erzählt, weil ich war nie ein Zuhälter und ein Drogendealer. Aber was der erzählt hat oder die Art, wie der geredet hat, ich weiß gar nicht mehr die Worte, aber es war wie, als ob jemand in mir was aufmacht. Und ich weiß am Schluss, er macht diesen klassischen Aufruf, wenn du da bist und du kennst Jesus nicht und du möchtest ihn annehmen als deinen Herrn und Erlöser, dann heb jetzt deine Hand. Und ich weiß, ich sitze da und mir war so heiß und ich habe mir gedacht, ich falle gleich von dem Sessel runter. Ich habe mich auf der einen Seite mich angehalten und habe gedacht, was ist das jetzt? Und ich habe ohne nachzudenken, hebe ich meine Hand hoch. Und ich denke mir in meinem Kopf, Conny, du, was machst du? Du willst ja gar kein Christ sein. Ja? Aber in dem Moment auch habe ich Jesus vor mir stehen sehen. Und ich sehe, wie er vor mir steht und wie er seine Hand zu mir ausstreckt und sagt, jetzt komm, Conny, komm. Und in dem Moment ist wie eine Blase zerplatzt. Diese Blase, wo ich mir gedacht habe, das ist Christsein. Ja, das machen Christen. Das machen Christen nicht. So leben sie. Und diese Blase, dieses Äußere, ist zerplatzt. Und ich sehe auf einmal eine Person. Und ich sehe eine Person und mein Herz weiß sofort, das ist das, nach was, das ist die Person, die alles in sich vereint, nach was ich mich immer gesehnt habe. Da ist diese Liebe, ja, diese Annahme, da ist all das, alles, was schön ist, das ist er. Und er schaut mich direkt an und er sagt, Conny, jetzt komm. Und es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, ja, wie es ist, wenn man Jesus kennenlernt oder mit Jesus ist. Richtig? Aber ich möchte ein bisschen versuchen. Es ist wie, als ob du alle Emotionen, die es gibt auf der Welt, auf einmal erlebst. In einer schönen, reinen Art und Weise. Es ist wie, als ob du alle Farben auf einmal siehst, alle schönen Düfte riechen kannst, alle schöne Musik auf einmal hörst. Richtig? Es ist dieser Jesus, mit ihm zu sein. Und es war so, wie ich ihn da sehe und zu ihm komme in meinem Herzen. Er war so komplett. Und deshalb habe ich mich zum ersten Mal ganz gefüllt. Ja? Er hat so eine Leidenschaft, aber ohne fordernde Unsicherheit. Und ich habe gewusst, das ist diese Liebe, in der ich leben möchte und in der ich für immer sein möchte. In dem Moment habe ich es gewusst. Mit diesem Jesus möchte ich für immer sein. Mit diesem Jesus möchte ich für immer nachfolgen. Das war mir in einem Moment komplett klar. Ja, komplett. Und das war wie so ein, wie als ob dieser Jesus, es klingt ein bisschen kitschig, aber wirklich so, wie als ob er dieses Puzzleteil ist, das genau in mein Herz passt. Und ich bin aber auch wie so ein Stück, das genau in sein Herz reinpasst. Es war wie so ein, das gehört einfach zusammen. Ja, so soll es sein, so war es immer gedacht. Es war genau so, auf einmal dieses Gefühl, wie die kleine Conny, die den Jesus zeichnet, ja, oder die Kassetten im Auto von ihrem Opa hört. Es ist ein Gefühl von zu Hause sein, wie eine warme Decke um einen haben. Und trotzdem ist das so eine Freiheit in dieser Geborgenheit. Ja? Yes, mir taugt das immer so, über Jesus reden. Es ist wie wenn man zerpflückt wird und zusammengesetzt im gleichen Moment. Richtig? So, und ich hebe meine Hand. Und ich weiß noch genau, dass ich war die Einzige, die Hand gehoben hat, in einem Raum voller Leute. Ich habe damals habe ich nicht über das nachgedacht. Jetzt, wenn ich zurückdenke, ja, die haben eine Organisation, eine Evangelisation geplant, die haben einen Raum gemietet, die haben Flyer gedruckt, da waren Leute da und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, pff, ein so ein schwindliges Teenager-Mädel hebt die Hand. Ja, naja, es hat sich nicht wirklich auszahlt. Aber es hat sich voll auszahlt, weißt du? Das war alles für mich. Und unser Jesus ist so jemand, richtig? Er geht bis zum Ende der Welt für eine Person. Und der Jan hat nicht so einen Aufruf gemacht, dann so nach, komm nach vorne und so weiter, sondern er ist, hat sich neben mich hingesetzt, hat für mich gebetet und hat Dinge gebetet, die wirklich in meinem Herzen damals vor sich gegangen sind. In dem Moment, wo ich meine Hand gehoben hatte, ich habe gewusst, ich habe keinen einzigen Freund mehr. Das habe ich gewusst. Die Freunde, die ich gehabt habe, weißt du, die waren zwar alle sehr tolerant, aber nur solange du ihre Meinung gehabt hast. So, ich habe gewusst, als Christ, weißt du, ich habe keinen Freund mehr. Ja? Das sind nur Leute, die sich lustig machen über Jesus und über Christen. Ich habe gewusst, der Peter ist sofort weg, weil für den ist das ganz dumm. Und der Jan ist da gesessen und hat für mich genau das auch gebetet. Und wenn sie niemanden mehr hat jetzt auf der ganzen Welt und nicht weiß, wohin, du bist bei ihr. Du hast einen Plan für sie, du nimmst sie in der Hand und du führst sie jetzt und so weiter. Und wie er fertig ist mit Gebet, schaut er mich auch noch an und sagt, du warst es wert. Bis ans Ende der Welt würde ich gehen. Du warst es wert. So, es gibt eine Geschichte, und es ist alles, was da in mir passiert, ist ein bisschen schwierig in Worte zu fassen, aber es gibt eine Geschichte in der Bibel, die ein bisschen auch das zeigt, ja, was da in mir passiert ist. Und das ist Lukas 19, Vers 1 bis 8. Und er, Jesus, ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt. Und der war ein Oberzöllner und war reich. Reich war ich nicht, Zöllner war ich auch nicht, das müssen wir jetzt ausblenden. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus, stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sah. Denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf, blickte ihn an und sprach: Zachäus, steig eilends herab. Denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, die anderen Leute, murrten alle und sagten: Er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Menschen zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe her, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach zurück. Zachäus war ein Mann, der eigentlich sich keiner Not bewusst ist. Siehst du das? Der möchte einfach Jesus sehen. Und ich liebe diese Geschichte. Jesus geht durch Jericho. Zachäus kann nicht sehen, weil er ist so klein. Und er kraxelt auf einem Baum, um Jesus zu sehen. Er denkt sich nicht, dass er Vergebung braucht. Er braucht auch nicht Heilung. Er braucht auch nicht Versorgung. Er ist reich. Ja? Er denkt sich auch nicht, dass irgendwelche Dämonen aus ihm rausgetrieben werden sollen. Er möchte auch nicht Jesus nachfolgen. Er möchte einfach Jesus sehen. Und er bekommt mehr als nur Jesus zu sehen. Jesus bleibt stehen. Und er schaut zu dem Baum und sagt: Zachäus, komm schnell runter, weil ich möchte bei dir zu Hause sein. Und wir wissen nicht, was Jesus geredet hat mit Zachäus, ja, in seinem Haus. Und ich liebe das, dass wir das nicht wissen. Weil Zachäus ist so verändert. Aber es geht nicht darum, welche Worte Jesus zu ihm gesagt hat, glaube ich. Es geht darum, wer mit ihm war. Und das habe ich in meinem Leben auch erlebt. Weißt du, mir war gar nicht bewusst, dass ich Vergebung brauche. Ich war nicht drogensüchtig, ich habe keine Krankheit gehabt, ich habe nicht sonst irgendwelche Ambitionen im Leben gehabt oder Dinge, wo ich mir gedacht habe, ja, da kann mir dieser Jesus helfen. Es war einfach dieser Moment, wo ich auf einmal Jesus sehe und er kommt und er sagt: Komm, Conny, in deinem Haus möchte ich sein, in deinem Leben möchte ich sein. Und ich war mit diesem Jesus und er ist eingezogen und in mir haben sich so viele Dinge einfach verändert. Und er hat mir Dinge gezeigt, ja, wie ich wirklich war ohne ihn. Genauso wie bei Zachäus. Zachäus ist mit Jesus und auf einmal kommt er drauf: Hey, das, was ich da so getan habe, das war nicht so prickelnd. Und er sagt: Ich möchte es zurückgeben. Warum? Weil er reagiert auf das Wesen von Jesus. Und das ist das, was Jesus auch in meinem Leben getan hat. So, er ist in mein Leben gekommen. Und er hat einfach dadurch, dass er da war, Dinge verändert. Und auf einmal habe ich sehen können, wer ich war auch. Ja? Und ich habe sehen können, weißt du, wie giftig ich auch war für Leute. Wie schier ich zu meinen Eltern auch war. Wie manipulativ ich war auch. Und ich habe das gesehen, weil ich mit ihm war. Aber nicht durch Verdammnis. Weil Jesus ist Gnade und Wahrheit. Amen. Und er kommt in unser Leben und da ist Gnade da und Wahrheit. Johannes sagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Er war voller Gnade und Wahrheit. Ich kann das auch sagen. Ich habe Jesus seine Herrlichkeit gesehen. Er ist voller Gnade und voller Wahrheit. Und er führt uns immer in Wahrheit und Gnade. Es ist sein Wesen. Ja? Es ist so gut. Und wie gesagt, so, wo war ich jetzt? In meiner Geschichte. Ich darf nicht predigen so viel. Ich bin in meiner Geschichte. Okay, so, ich hebe meine Hand, der Jan betet für mich und ich bete dieses Gebet mit. Und ich fahre nach Hause, ja, in der Wohnung, wo dann der Peter und ich gewohnt haben. Meine Mama führt mich nach Hause und ich weiß, dass das war so eine es war keine Situation so, auf meine Mama hat nicht gesagt: Ja, Conny, du hast dich bekehrt, sondern es war so ein, sie hat sich gedacht: Ist das jetzt wirklich wahr? Ja. Und ich war irgendwie auch so, ich war irgendwie so aufgewühlt und durchgeweint, aber irgendwie auch ein bisschen so beschämt. So, wir sind in ihrem alten kleinen roten Suzuki nach Hause gefahren und ich habe die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut und sie ist gefahren und sie hat nichts gesagt und ich bin ausgestiegen und dann hat sie mir noch ein paar so Kassetten, die sie in ihrem Seitenfach gehabt hat, so mitgeben, ja, so Lobpreis und Predigten, die sie gehabt hat. Und okay, tschüss, Conny. Und ich komme nach Hause und ich mache die Tür auf und der Peter sitzt. Es war eine ganz kleine Wohnung, die wir gehabt haben. So, ich mache die Tür auf und da war gleich das Wohnzimmer und da ist die Couch und der Peter sitzt auf unserer blauen kleinen IKEA Couch und war komplett zugedröhnt. Und er war in einem Moment, wie ich bei der Tür reinkomme, war er komplett nüchtern. Und er schaut mich an und er sagt zu mir: Conny, was ist mit dir passiert? Du schaust so bekehrt aus. Und er hat das nicht abwertend gemeint. Er hat gesagt, meine Augen waren so anders. Und er hat auf einmal hat er Hoffnung bekommen. Was ist da passiert? Ja? Und er hat angefangen, mich Dinge zu fragen. Und das Erstaunliche war, dass ich in meinem Kopf mir die ganze Zeit dachte, der Peter, der wird mich jetzt verlassen, weil ich bin ja als Christ. So, ich habe gar nie zu ihm gesagt, hey, möchtest Jesus auch kennenlernen oder für ihn gebetet, sondern wir haben einfach so ein paar Tage dahin gelebt miteinander und er hat mich Sachen gefragt und ich habe so mehr oder weniger was dazu gesagt. Ja. Dann habe ich angefangen, diese Kassetten zu hören, die meine Mama mir gegeben hat und erinnere dich, das waren die 90er Jahre. In den 90er Jahren hat es meiner Meinung nach nicht so guten Lobpreis gegeben wie jetzt, okay? Und ich habe gesagt, ich höre jetzt nur mehr so eine Musik, ja? Und ich habe die Auftritte und irgendwann weiß ich, ist der Peter zu mir gekommen und hat gesagt, Conny, ich muss dir schon sagen, ich mache mir jetzt wirklich Sorgen um dich. Ich meine, diese Synthesizer, 80er Musik, die du da spielst, also das ist nicht gesund, ja? So, es war irgendwie eine witzige Zeit, in der ich gar nicht so mitgekriegt habe eigentlich, was Gott tut, aber er war am Tun. Und ein paar Wochen später war in diesem Hotel, waren wieder so Gottesdienste, da uns wir eingeladen, kommst du dorthin? Da ist so ein Prediger aus Amerika und der hat jemanden dabei, der spielt gut Gitarre und das sind irgendwie Gottesdienste, die sind ein bisschen anders, kommst du dorthin? Und wir sind in diese Gottesdienste gegangen und die waren wirklich anders. Ja? Die waren 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden. Nur Lobpreis und so richtigen Heiligen Geist Zeiten. Wir haben keine Freikirchen gekannt. Wir haben uns irgendwie gar nicht so gewundert. Auf der anderen Seite war es auch so, dass uns haben immer Sachen taugt, die ein bisschen freakig waren. Ja? So, wir waren da gar nicht so, ja, wir waren auf keinen Fall abgestoßen. Und wir kommen da rein und niemand kennt uns und der Mann spielt Lobpreis und dieser amerikanische Prediger geht so auf und ab und redet in irgendeiner Hebräisch oder was, ja. Und erinnere dich, der hat ein schweres Drogenproblem gehabt und er hat auch nur 52 Kilo gehabt, weil sein ganzer Magen und Darm war voller Geschwüre. Der hat fast nichts essen können. Ja? Meistens hat er Bananen gegessen, das ist irgendwie gegangen. Und dann hat er sich wieder selbst betäubt, um die Schmerzen auszuhalten. So, und ich stehe da im Lobpreis, ich glaube, es war der erste Gottesdienst, in dem ich war. Ich stehe da und der Peter steht da neben mir. Und die Leute singen und so weiter. Und ich denke mir, ich schaue gar nicht hin, ich schaue gar nicht, was er macht. Und auf einmal merke ich so, dieser amerikanische Prediger kommt von der Seite und tut seine Hände auf den Peter drauf. Und dann fängt es an, neben mir zu schütteln und zu weinen. Und ich schaue rüber und ich sehe auf einmal, wie seine ganze Bitterkeit, die in Peter seinem Gesicht war, wirklich aus seinem Gesicht rausfällt. Ja? Und nachher hat er mir erzählt, er ist da gestanden im Lobpreis und er sagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann zeigen wir das jetzt. Ja? Und er hat ihm das gezeigt. Und er ist frei geworden, ja, von Drogen. Er ist geheilt worden, er hat nachher essen können gleich. Er ist dann auch zum Arzt gegangen, hat sich das anschauen lassen, er hat alle Geschwüre, alles weg. Und wir waren 2 Wochen lang in diesen Gottesdiensten, ja, in der Früh und am Abend. Das waren eben Gottesdienste, wo nur Lobpreis, Gegenwart Gottes, Leute haben füreinander gebetet und ganz interessante Sachen sind passiert. Dieser Prediger hat jedes Mal für uns gebetet und hat immer gesagt, never the same, never the same. Nie mehr dieselben, nie mehr dieselben. Und wir waren wie in so einer Waschmaschine Gottes, ja, der einfach in uns Dinge durchgewaschen hat. Okay, so wir waren bekehrt, geheilt, begeistert von Jesus. Dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Jetzt heiraten wir, oder? Dann sind wir drauf gekommen, weißt du, Christen, also wir müssen heiraten. So, wir haben einfach beschlossen, wir haben da zwei verschiedene Versionen. Der Peter hat die romantischere Version. In meiner Erinnerung war es so, dass wir sind einfach am Abend nebeneinander gesessen und haben gesagt, ja, gell, wir sollten heiraten. Ja, stimmt, heiraten wir, machen wir das. Auf jeden Fall, wir waren ein paar Monate Christen und haben geheiratet. Unsere Hochzeitsbilder sind wirklich witzig. Ja. Es schaut ein bisschen aus wie so wie Kinder, die verkleiden spielen ein bisschen. Ja. Der Peter noch so ganz dünn und ich weiß auch, dass er sagt, da kaufe ich mir doch keinen Anzug. Einen Anzug braucht man im Leben nie. Wo ziehe ich einen Anzug an? Und hat sich von der Gemeinde, wo wir geheiratet haben, da war um die Ecke ein Kostümverleih. Und dort hat er sich so einen Smoking ausgeborgt, der ihm auch wirklich nicht gepasst hat. Ja. Also und unsere Hochzeit war wirklich lustig, weil wir haben zu dem Pastor, der uns getraut hat, haben wir gesagt, du, wir laden da unsere ganzen alten Freunde ein, die kommen sonst nie in eine Gemeinde. Also wir wollen das nur evangelistisch haben. Ja? Und der war so, seid ihr euch sicher? Das ist eure Hochzeit, wisst ihr so schon, 1. Korinther 13 oder so, wie so, nein, 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 nur evangelistisch. Ja? So, wir waren da nicht so romantisch unterwegs. So, wir haben geheiratet. Und irgendwie sind wir da so auf Wolken noch ja, geschwoben und haben uns gedacht, das ist jetzt einfach, ja, das Leben mit Jesus, alles ist einfach super. Ja? Und dann sind aber wirklich dürre Zeiten gekommen. Weil dieses, oder in mir zumindest, ja, ist was passiert, dass ich von diesem, ich möchte mit diesem Jesus sein und der ist so schön und so gut und der ist alles, was ich brauche. Da ist irgendwas in mir dann geswitcht, ja. Dass ich mir gedacht habe, und jetzt möchte ich gut sein. Und jetzt möchte ich, weißt du, ich möchte ein richtig guter Christ sein. Ja? Und ich möchte alles richtig machen. Und ich möchte eine gute Ehefrau sein. Und ich war 19. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, 19, ist so jung. Aber wieder, ja, man nimmt sich ja immer für voll, man ist man selber, richtig? So, ich habe mir gedacht, ich habe mir die anderen Leute angeschaut und habe mir gedacht, wie, weißt du, wie das geht? Ja, wie ist meine gute, liebe Ehefrau? Wie ist mein guter Christ? Und da das nicht funktioniert hat für mich, habe ich wirklich gelernt, in Selbstverdammnis zu leben und mich zu verdammen. Ich habe mir gedacht, ich glaube, ich liebe Jesus gar nicht so, weil sonst würde ich ja jeden Tag so wie die anderen auch eine Stunde lang für Erweckung beten. Mache ich aber nicht, ja. Und ich würde eine nettere Ehefrau sein. Und jeden Tag habe ich es mir wieder vorgenommen. So, jetzt werde ich eine nette Ehefrau sein. Und 10 Minuten später war ich wieder keine nette Ehefrau. Ja? Und so ist das irgendwie so bergab gegangen. Und es war irgendwann so, dass die Dinge Gottes oder wer Jesus ist und diese Liebe und alles, was ich erlebt habe, ist immer weiter weggerückt von mir. Und es war wie, ich habe das Gefühl gehabt, es ist wie hinter einer Glasscheibe. Ich kann es schon noch sehen, aber ich komme nicht ran. Und so haben wir 2 Jahre lang gelebt, ja, oft so den ganzen Weg zum Gottesdienst hin gestritten, dann reingegangen, so dann als wäre nichts, in der Predigt sich gegenseitig angestoßen, kennt ihr das so? Hast du das eh gehört? Ja. Dann so nette Unterhaltungen gehabt wie, wir können den Plan Gottes für unser Leben nie erfüllen, weil du tust ja nicht gescheit. Nein, du tust nicht gescheit und so. Ja, so ist das dahin gegangen. So, es waren dürre Zeiten und es war irgendwie auch ganz schön viel Mist, der irgendwie hochgekommen ist, den ich in meinem Kopf gehabt habe. Ja? Über Ehe, über das Leben, über Männer. Und es war aber immer dieser Hunger da. Und ich weiß, ich hab gerufen zu Gott, ich habe gesagt, du musst mir helfen daraus, du musst mir helfen. Ich kann so nicht leben, ich krieg's einfach nicht hin. Und irgendwann so nach 1,5 Jahren, ich so zu Gott rufe, höre ich eine Stimme. Der Heilige Geist sagt zu mir, Conny, du brauchst Lehre. Und ich habe mir gedacht, Lehre, ich weiß nicht, was das ist. Und ich habe gesagt, ja, dann schick mal Lehre. Weil ich war bereit, ich wollte alles machen. Ich habe in der Bibel gelesen und ich habe zum Peter gesagt, Peter, ich glaube, wenn ich meinen Kopf darauf setzen würde, im Gottesdienst, so wie das da steht, dann wird es vielleicht besser laufen. So, ich war, weißt du, ich war bereit, irgendwie alles zu tun, dass es besser wird. Ich war auf der Suche. Aber die Suche war immer die, was muss ich machen? Was muss ich machen, dass besser wird? Was kann ich noch machen, ja? Und dann kommt diese Stimme, die sagt, Conny, du brauchst Lehre. Und ich war so, okay, was immer Lehre ist, schick mal Lehre. Und eine Woche später sind wir haben damals in Mödling gewohnt auch, sind wir auf Besuch gewesen hier in Wels zu einer Konferenz. Und ich stehe ungefähr da, wo die Marlene jetzt sitzt, weiß ich noch. Und es ist Lobpreis. Und auf einmal sage ich so aus mir raus, ich möchte so gern auf diese Bibelschule hier gehen. Und wieder denkt sich mein Kopf so, ich möchte überhaupt nicht auf diese Bibelschule gehen. Ja. Und ich war schwanger auch noch gerade mit Elias und es war irgendwie alles so. Und dann höre ich diese Stimme, die sagt, Conny, ich werde jetzt auf diese Bibelschule hier gehen. Aber sagt dem Peter nichts. Zu der Zeit damals, wir waren nicht so ein gutes Team, ja, wie jetzt. So, wenn der eine was gesagt hat, hat der andere gesagt, sicher nicht. Und so war das irgendwie. So, einen Tag später kommt der Peter auch auf diese Konferenz. Und nach dem ersten Gottesdienst sagt er zu mir, Conny, ich glaube, wir sollten hierher ziehen und hier diese Bibelschule gehen. Und ich war eine gute Ehefrau. Ich habe gesagt, okay, wenn du meinst. Und dann eine halbe Stunde später, glaube ich, habe ich gesagt, ich habe es eh schon gewusst. Also so fast geschafft. Und ich möchte sagen, dass diese Bibelschule, da bin ich überzeugt, ja, die hat unsere Ehe gerettet. Die hat gerettet, dass ich auch noch, weißt du, dass ich mit Jesus heute noch gehe. Und es war gute Lehre, die ich hier bekommen habe. Was ich am allermeisten schätze an dieser Bibelschule hier und warum ich Bibelschule liebe, ist, dass sie das vollbrachte Erlösungswerk Jesu so thematisiert und so gut lehrt. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe mir früher gedacht, Jesus hat mir vergeben, bis zu dem Zeitpunkt jetzt, wo ich Christ geworden bin. Und jetzt ist es irgendwie so, jetzt weißt du es besser, du gescheit. Und ich bin da gesessen, weiß ich noch, und ich habe gelernt, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz für all meine Sünde gestorben ist. Ich habe gelernt auf einmal, was es bedeutet, dass ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Dass er hat alle meine Sünde, alle meine Verdammnis, all mein Schämen, all mein Anstrengen und doch nicht schaffen, all das hat er am Kreuz auf sich genommen, ein für alle Mal. Amen. Und er hat es verschlungen und er hat mir was anderes dafür gegeben. Und ich bin seine Gerechtigkeit, bedeutet, dass ich bin in Christus. Ich kann alle Zeit mit Zuversicht und mit Kühnheit zum Thron der Gnade kommen. Ich bin eins mit ihm. Ich kann immer Gemeinschaft mit ihm haben. Alles, was er ist, alles, was er hat, gehört mir. Und er schaut auf mich. Er ist immer für mich. Amen. Seine Gnade ist auf mir. Ja? Sein Geist ist in mir. Der geht nicht weg. Ich muss ihn nicht anbetteln. Er ist einfach immer da. Er ist für mich. All das habe ich gelernt. Und das ist so gut. So kurze Bibelschule, Werbeeinschaltung. Wenn du noch nicht in der Bibelschule warst, mach's einfach. Es wird dein Leben für immer verändern. Das Evangelium zu verstehen durch gute Lehre ist echt ein Gamechanger als Christ. Amen. Und wenn Gott dich ruft, dann macht er es auch möglich. Wie wir hierher gezogen sind, wir haben kein Geld gehabt. Ich war schwanger, wir haben nicht gewusst, wo wir wohnen sollen. Der Peter hat keine Arbeit gehabt. Und Gott macht alles möglich. Und es war nicht immer alles leicht, aber es ist immer wert. Es ist es immer wert. Und oft hört man, dass Gott ein Wiederhersteller ist. Aber ich möchte heute sagen, er ist nicht nur ein Wiederhersteller. Er macht alles neu. Er macht alles neu. Amen. Er hat meine Ehe nicht wiederhergestellt. Er hat alles neu gemacht in mir und in Peter. Und er macht beständig Dinge neu. Heute bin ich 23 Jahre verheiratet. Und der Peter und ich, wir sagen oft, das ist unser größtes Ding, ja, das größte Wunder in unserem Leben, dass wir 23 Jahre verheiratet sind und wir uns so sehr mögen und lieben wie noch nie vorher. Könnt ihr euch erinnern, ich habe gesagt, ich war nicht verliebt in den Peter. Und ich habe gelernt oder ich habe mich getraut, mich zu verlieben. Da war ich schon verheiratet. So, ich möchte sagen, es ist auch gar nicht so wichtig, wie Dinge anfangen. Jesus kann alles neu machen. Amen. Wir haben geheiratet und ich war noch immer nicht verliebt, aber ich habe gewusst, das ist das Richtige. Ich habe gewusst, das ist der Mann, den Gott für mich hat. Und indem mein Herz weich geworden ist und nicht mehr kalt und weich und warm, habe ich mich getraut, mich in meinen Mann zu verlieben. So, ich habe so viele schöne Dinge gesehen, die Jesus macht. Meine Kinder sind heute mit mir mit und ich habe nie gedacht, dass ich mal Kinder haben werde. Es war wie so ein Selbstbestrafungsversprechen in mir, dass ich bin es nicht wert, Mama zu sein. Und darf nicht so emotional werden. Aber Ich habe die besten Kinder der Welt. Ja? Ich sage oft zu meinen Kindern, wenn ihr nicht meine wärt, hätte ich euch gestohlen. Das sind die besten Kinder. Ich habe den besten Mann. Ich habe so viel Wunder erlebt. So viel Heilungen. Wirklich, in unserer Familie allein, Leute sind vom toten Bett aufgestanden wieder. Ja? Jesus ist jemand, der Dinge neu macht und schön macht und heil macht und großartig macht. Und es ist nicht immer alles leicht, aber es ist immer wert. Es ist es immer wert. Ja? Ich habe so viel Sicherheit gefunden. All mein Hochmut habe ich loslassen dürfen, weil ich Sicherheit und Liebe gefunden habe. Ja? Und das Größte ist für mich immer noch, von Jesus zu reden, von Jesus zu erzählen. Ja? Das, was ich erlebt habe, so wie ich ihn kenne, dass ich von ihm lernen kann und Menschen das weitergeben kann. Und ich habe mich erst vor ein paar Jahren wieder an das erinnert, wie ich so als kleine Conny mit meinem Religionsheft also vorstapfe und sage, ich werde auch mal Religionslehrerin. Weißt du, Gott legt Dinge in uns rein. Und ich bin jetzt keine Religionslehrerin in der Volksschule, aber ich darf Leuten von Jesus erzählen. Und wenn ich von Leuten Jesus, also ich male keine Bilder, weil das kann ich halt nicht. Aber ich möchte diesen Jesus vorstellen. Und ich möchte, dass Menschen diesen Jesus erleben. Amen. So wie ich ihn erlebt habe und immer noch erlebe. Und wenn wir mit ihm sind, dann ist es so wie Zachäus, der einfach durch dieses Wesen so beeinflusst ist und dadurch verändert ist und Leben findet und Freiheit. Amen. Amen. So, ich möchte jetzt auch noch für drei Menschengruppen beten und sie ansprechen. Auch wenn du zu Hause bist und dich angesprochen fühlst, dann möchte ich dich einschließen auch in dieses Gebet. Die erste Gruppe sind Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wenn du sagst, ich kenne diesen Jesus nicht persönlich. Ja, was du da erzählst, das ist mir irgendwie fremd oder es geht dir vielleicht auch so wie mir früher, dass es zieht dich irgendwas. Aber du hast noch nie diesen Schritt gemacht, wirklich zu sagen, ja, Jesus, ich komme. Ich komme zu dir und du komm in mein Leben. Ich möchte mit dir sein. Dann möchte ich mit dir beten und ich möchte vorher noch zwei Bibelstellen lesen. Die eine ist im Johannes 7, Vers 37 bis 38. Da spricht Jesus, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus ruft den Menschen damals zu und er macht es heute noch immer. Er sagt, Leute, wenn ihr Durst habt, und er spricht nicht über, wenn du Durst hast, körperlich, sondern wenn du innerlich, wenn du Durst hast, komm zu mir. Weißt du, dass Jesus schimpft uns nicht dafür, dass wir Durst haben, ja? Und Menschen versuchen, ihren Durst zu stillen auf alle möglichen Arten und Weisen. Und er verurteilt das nicht, sondern er sagt, ich weiß, du hast Durst. Komm zu mir und trink. Weil wer an mich glaubt, so wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was bedeutet das? Du glaubst einfach, so wie die Bibel sagt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er hier war, dass er für deine Sünden gestorben ist, dass er sie mit ans Kreuz genommen hat und du kannst jetzt ein Kind Gottes sein und versöhnt mit Gott sein. Du glaubst, dass er ist auferstanden, er lebt für immer und dann wird der Heilige Geist in dir leben und dein Durst wird gestillt sein. Und wenn wir zu Jesus kommen, unser Durst wird gestillt. Aber wir haben einen Durst in uns dann immer noch so einen guten nach immer mehr. Richtig? Nach immer mehr, ja? Im Johannes 17, Vers 3 sagt Jesus, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wenn du einen Durst hast nach Leben oder du dir denkst, ich existiere irgendwie nur, aber da ist kein Leben und du weißt, da ist irgendwie noch Leben. Ich habe das immer gewusst, schon als Kind. Ich habe mir immer schon gedacht, da muss irgendwie mehr sein. Das kann nicht alles sein. Ja? Das ist dieser Durst nach Leben. Und hier steht, Jesus zu erkennen, ihn zu sehen, mit ihm zu sein, ist das echte Leben. So ist es ganz einfach, so wie es für mich war, so wie es für die Leute damals in der Bibel war, so wie es für Zachäus war, so ist es auch für dich. Dieser Jesus, der ruft dich und er sagt, ich möchte heute in deinem Haus sein. Ich möchte deinen Durst stillen. Ich möchte, dass du echtes, wahres Leben hast. Und wenn du das bist, dann möchte ich jetzt einfach, möchte ich mit dir beten. Du kannst mir nachbeten und einfach ganz einfach aus deinem Herzen raus beten und mit Jesus jetzt reden. So, alle, die da sind auch, beten wir miteinander, okay? Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich glaube, dass du begraben worden bist. Und ich glaube, dass du wieder auferstanden bist. Ich nehme dich jetzt an als meinen Herrn und Erlöser. Danke, dass du mein bist. Und ich bin dein. Für immer. Danke, dass ich mit dir leben darf. Und dass du mir zeigst, was echtes Leben ist. Amen. Amen. So, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, dann melde dich bei uns, melde dich in der FCG Welt, schreibe ein E-Mail. Wir möchten dir gern weiterhelfen auch, dass du die nächsten Schritte tun kannst, die gut für dich sind. Die zweite Gruppe, zu denen ich sprechen möchte, sind Frauen, die abgetrieben haben. Und ich weiß, es gibt so viele Frauen, die das erlebt haben, auch was ich erlebt habe. Aber sie sind nicht sichtbar. Sie leben irgendwie so ein bisschen im Dunkeln dahin. Und ich möchte sagen, es gibt für dich Vergebung und Heilung. Und das sind zwei getrennte Dinge. Ich weiß, dass wie ich mich bekehrt habe, mir war ziemlich schnell klar, dass mir ist vergeben. Also ich habe keine Verdammnis darüber empfunden. Aber es war keine Heilung in meinem Herzen. Und ich habe das daran erkannt, dass wann immer das Thema darauf gekommen ist, wenn wer über Abtreibung geredet hat oder es war im Fernsehen oder so, dann habe ich mich irgendwie ausgeklinkt. Ja? Und es war wie, als ob ich einen Zug von der Ferne höre, der kommt. Und ich habe gewusst, wenn ich mich jetzt nicht ausklinke oder das Thema wechsle, dann kommt dieser Zug und der überfährt mich und ich weiß nicht, was dann passiert. Und Jesus sagt, er ist gekommen, um gebrochene Herzen zu heilen. Wenn du eine Frau bist und du hast abgetrieben, dann möchte ich dir sagen, es ist Vergebung, aber es ist Heilung für dich auch da. Und wie immer dein Weg dahin ausschaut, lass es zu. Für mich war es so, dass ich irgendwann wirklich der Heilige Geist mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, Conny, jetzt ist Zeit, um dieses Thema anzugehen. Und dass ich in meinem Herzen es zulassen haben müssen, dass ich nicht nur sage, mir ist vergeben, oder ich mich dann so sehe, dass ich sage, ja, ich war eine Mörderin, sondern auch, dass ich das zulasse. Ich bin eine trauernde Mama. Und da war Heilung für mich da dann. Ja? Und ich bin dankbar, dass es einen Ort gibt, wo ich all meine Kinder kennen werde. Da ist Heilung für dich. Und lass das zu auch, was Gott möchte, das heilen für dich. Ja? Bleib nicht irgendwie im Schämen. Es ist kein Schämen mit Jesus. Amen. So, wenn du betroffen bist auch, dann möchte ich jetzt für dich beten. Und alle, die da sind auch, betet mit mir. Diese Frauen sind kostbar. Für Jesus. Ja. Danke, Jesus, dass du sagst, dass du gekommen bist, gebrochene Herzen zu heilen. Und dass du diese Frauen siehst und auch Männer siehst, die darunter leiden, dass sie Kinder haben, die nicht bei ihnen sind. Und ich spreche Heilung aus in deinem Namen, Jesus. Heilung in deinem Namen, Jesus. Vergebung, wirklich Frieden, die Realität vom Himmel, dass es ganz groß wird im Herzen von diesen Frauen. Danke, Herr, du bist ein wunderbarer Gott, bist du. Ein wunderbarer Heiler unserer Herzen, bist du. Danke, Herr, dass du jetzt wirkst am Herzen von Frauen und dass du ihnen ganz sanft einfach einen Weg zeigst auch, wo Heilung ist, wo du wartest auf sie, wo du Worte der Heilung für sie hast auch. Amen. Amen. Und die nächste oder die letzte Gruppe von Menschen, auch die ich ansprechen möchte und die ich für dich beten möchte, sind Leute, die da sind oder auch zu Hause. Und du hast ein Verlangen in deinem Herzen, Jesus zu dienen. Und du hast irgendwie das Gefühl, du steckst ein bisschen fest. Oder du weißt nicht, ja, was du mit diesem Verlangen machen sollst. Wie ich euch schon gesagt habe, wie ich mich bekehrt habe, ich habe dieses Verlangen in mir gehabt, ich möchte diesem Jesus dienen. Und da war ein Feuer in mir, das immer da war. Und es war dieses Feuer, das mein kaltes Herz warm gemacht hat. Und es ist ein gutes Feuer. Aber man muss wissen, was man damit tut. Und ich möchte euch sagen, wenn du das hast, dass mein Rat ist folgender: Hau dich mit allem, was du hast und bist, in eine Gemeinde. Gib alles, was du hast. Ja? Von deinem Geld, von deiner Zeit, von deinen Talenten, von deiner Aufmerksamkeit. Ich bin überzeugt, dass wir noch nie so sehr wie jetzt gesunde Gemeinden gebraucht haben. Ich habe immer schon Gemeinde geliebt. Gemeinde ist ein Ort, wo man alles findet, nach was man sich auch sehnt. Menschen treffen Jesus hier. Ja, Menschen finden Heilung hier, finden Familie hier, finden Annahme, entdecken ihre Talente, Berufungen. Haben Menschen hier, die miteinander feiern und lachen und weinen, die miteinander aufwachsen. Und wir brauchen Gemeinden. Und wir brauchen dich in Gemeinden. Ja? So wo immer du bist, hau dich in eine Gemeinde, hau dich in eine Kirche. Wir brauchen gesunde Gemeinden und Kirchen. Wie sind Gemeinden gesund? Indem wir uns immer wieder daran erinnern, es geht um Jesus. Und wir lassen uns von ihm lieben und wir lieben auch einfach. Klingt einfach, ist es auch. Mach es nicht komplizierter, als es ist. Und wir laufen unseren Lauf. Ja, es ist so ein christlicher Ausdruck, wir laufen unseren Lauf. Bedeutet, wir leben einfach dieses Leben in der Fülle, die Gott für uns hat. Aber dazu brauchst du andere Leute um dich herum. Ja? Ist cool, so einen Marathon anschauen. Hast du schon mal geschaut? Ist irgendwie bescheuert, wenn da nur einer läuft. Und ich bin noch nie Marathon gelaufen, mein Mann ist einmal gelaufen. Er sagt, das ist so cool, wenn du unter den Leuten laufst, weil auf einmal fangen alle anderen an, dich mitzutragen. Und alle laufen miteinander. So sehe ich Gemeinde. Ja? Und für die Leute möchte ich auch noch beten. Da ist Leben, das auf dich wartet, eine Menge Leben. Und das sind Menschen auch, die auf dich warten. Gemeinde ist ein Netz auch, weißt du, ein Sicherheitsnetz und ein Ort, den wir kreieren, wo Leute Jesus kennenlernen können. Ja? Und Gemeinde braucht dich und sie braucht mich. Amen. Okay, so beten wir das, beten wir auch noch. Ja? Bet du für dich, ich bete für euch und für die Leute daheim. Wir danken dir, Jesus, dass du sagst, du baust deine Gemeinde und dass wir ja einfach sehen, wer du bist. Ich bete für unser Land, für Österreich, für alle Leute, die hier sind jetzt auch. Dass wir in einer Hingabe zu dir leben, einfach aus Reaktion von deiner Hingabe, die du gezeigt hast für uns. Danke, Herr, dass du alles hingegeben hast für uns. Und wir legen auch dir alles hin, Herr. Und ich danke dir, Herr, für jeden, der da ist und auch jeden, der das schaut, für alle Gaben und Talente, die du ihnen reingelegt hast. Ich danke dir, Herr, dass du einen Weg machst für jeden, dass es sieht, hey, das ist der Weg, den ich gehen kann. Das ist das, was ich geben kann. Und dass dann diese Schönheit vom Reich Gottes sichtbar wird, dass wir mehr und mehr erkennen, wow, wie schön ist das, wenn Gott durch mich wirkt und wenn dein Leben durch mich durchfließt zu anderen Menschen hin. Danke, Herr, für jeden Einzelnen, der hier ist und Segen auf jeden Einzelnen.
Hier endet diese Botschaft. Amen. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wells.at.